Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Es ist Deutschland 1945. Das Land liegt nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern. Die Alliierten haben Städte und Dörfer besetzt, auch in unserer Region. Doch mit dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur startet auch die Demokratie in Deutschland neu. Männer und Frauen bringen sich in neu gewählten Gemeinderäten ein, bestimmen mit, wie der Wiederaufbau erfolgen soll. Doch wer waren all diese Volksvertreter? Wo und wann haben sie sich engagiert? Historiker der Uni Trier bringen diese einstigen Demokraten und ihre Biografien wieder in Erinnerung. Mit einer umfassenden Datenbank namens DEMCO. Miguel, was genau ist denn DEMCO?
Ja, DEMCO, so heißt eine Internetseite. Und die steht für Demokratie kommunal, zu finden auf demco.uni-trier.de. Und in dieser Datenbank der Universität Trier sind rund 2500 Mitglieder rheinland-pfälzischer Stadträte vertreten. Und zwar aus der frühen Nachkriegszeit, die also in den größten Städten des Bundeslandes gewirkt haben, also in Trier, in Mainz, in Bad Kreuznach, in Bitburg und in Wittlich. Und was kann diese Datenbank jetzt eigentlich leisten und was haben Nutzer davon, wenn wir halt über diese Biografien der frühen Jahre von Nachkriegsdeutschland mehr erfahren?
Ja, und was genau in DEMCO drinsteckt, darüber hat Miguel mit dem Trierer Historiker Stefan Laux in seinem Büro in der Uni Trier gesprochen. Stefan Laux ist Professor für geschichtliche Landeskunde an der Uni und an seinem Lehrstuhl entstand DEMCO.
Ja, das Projekt DEMCO, Herr Laux, was ist das? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist eine Webplattform, also eine Datenbank im Kern, die sich im Internet befindet. Das haben wir im November des letzten Jahres online gestellt. Das ist eine Zusammentragung der Namen von ungefähr 2400, 2500 Personen, die in den größten Gemeinden von Rheinland-Pfalz von 1946 bis 1964 genau genommen in den Stadt- bzw. Gemeinderäten tätig waren.
Das heißt so Städte wie Mainz, Ludwigshafen, aber auch Trier.
Ja, das ist richtig. Wir haben zunächst einmal die 12 größten Städte erfasst. Es sind ja auch 12 kreisfreie Städte, die es heute in Rheinland-Pfalz gibt. Hinzu kamen dann aber auch noch weitere Städte, größere Städte wie beispielsweise Wittlich oder Bitburg. Und die eine oder andere Stadt, zu der wir durch das fleißige Dazutun von lokalen Archivarinnen und Archivaren Informationen bekommen haben, beispielsweise Städtchen Linz am Rhein.
Hier bei uns in der Region, außer Trier, welche Städte konnten Sie da noch berücksichtigen?
Also hier in der näheren Umgebung haben wir neben Trier auch die Städte Bitburg und Wittlich erfasst.
Genau. Was ist das überhaupt für ein Deutschland gewesen damals 1945? Der Zweite Weltkrieg endete ja am 8. bzw. 9. Mai 1945. Die Diktatur der Nationalsozialismus ist zu Ende. Trier ist ja schon ein bisschen früher befreit worden, am 2. März 1945 im Rahmen der alliierten Offensive auf Deutschland. Wie muss man sich dieses Deutschland vorstellen?
Ja, ich will mal die persönliche Wahrnehmung versuchen zu umreißen. In der Forschung zur Nachkriegszeit, die man üblicherweise mit rund 15 Jahren ansetzt, vom Kriegsende bis zum Mauerbau, spricht man oft von einer Trümmergesellschaft. Also eine Trümmergesellschaft, zum einen ganz konkret bezogen auf die materielle Situation, den Zustand der Städte, aber auch der Landgemeinden, die Allgegenwart von Zerstörung, von Vernichtung, von Infrastruktur, die nicht mehr existierte, hier in der Region und darüber hinaus. Beispielsweise der Umstand, dass mit Ausnahme der Römerbrücke keine einzige Brücke mehr über die Mosel führte. Aber auch die Rheinbrücken waren sämtlich zerstört, was ja enorme Einschränkungen auch der Mobilität hatte. Eine Trümmergesellschaft zum einen also materiell, aber auch eine Trümmergesellschaft in Bezug auf die geistige oder seelische Verfassung, in der sich die Menschen befunden haben. Das sind Frauen ohne Männer, das sind Töchter und Söhne ohne Väter, das sind Displaced Persons, sogenannte Menschen, die heimatlos geworden sind, die eine nach einer neuen Heimat oder einer vorübergehenden Bleibe gesucht haben. Desorientierte Menschen, einsame Menschen und weitenteils in hohem Maße Versorgungs- und auch überlebenshungrige Menschen, die eben nicht nur ihre materielle Versorgung, ihre Sicherheit verloren haben, sondern auch mehr oder minder jedwede geistige und seelische Sicherheit verloren haben.
Das heißt, es war eine Art Stunde Null, kann man schon so sagen?
Ja, der Begriff Stunde Null wird sehr häufig bemüht. Man findet ihn auch heutzutage noch in der zeitgeschichtlichen Forschung regelmäßig mit einem kritischen Akzent versehen, insofern als übertragen oder projiziert auf die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus dieser Begriff der Stunde Null in einer Sicht der Dinge suggeriert, nun gäbe es nur ein Voran, eine Zukunft und man blicke nicht mehr auf die Vergangenheit zurück. Und dass das, was nun folge, immer unter einem separaten Stern, unter einem separaten Perspektive zu sehen sei. Aber selbstverständlich hätte 1945, sprich nach Kriegsende, ein Anlass bestanden, sich mit der Erfahrung, mit dem Nationalsozialismus, mit der individuellen oder auch der kollektiven Rolle der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Insofern ist Stunde Null also eine problematische Kategorie, aber Stunde Null, wenn wir darunter verstehen, das ist eine große Zäsur in der Erfahrung, auf jeden Fall schon aufrechtzuerhalten.
Das heißt, die Leute haben also gehungert. Die Infrastruktur, haben Sie ja auch erwähnt, war zerstört. Es musste also zunächst mal viel Wiederaufbau und wahrscheinlich auch Wegräumen von Trümmern erfolgen. Schule, nehme ich mal an, zum Beispiel, hat da dann auch noch nicht erstmal funktioniert. Das heißt, die Kinder mussten wahrscheinlich auch mithelfen.
Das ist richtig. Wobei zu sagen ist, dass das Schulwesen unter der Kontrolle der Besatzungsmächte, das war ab dem Sommer 1945 hier die französische Besatzungsverwaltung, dass die Grund- und weiterführenden Schulen zu den Institutionen gehörten, die als erste wieder in Betrieb gebracht wurden. Das hatte unterschiedliche Gründe. Die Kinder zum einen eben halt in die relativ sichere Obhut der schulischen Betreuung zu geben, aber sie eben auch den, wie man dachte, den noch existierenden ideologischen Einflüssen zu entziehen und insofern einen Beitrag zu leisten für die nachwachsende Generation im Sinne der Entnazifizierung. Aber Sie sprechen, Herr Castro, die Trümmerbeseitigung an. Das war ein sehr, sehr pragmatisches Thema, mit dem im Übrigen, wie man sich denken kann, eben halt auch die lokalen politischen Instanzen betraut wurden. Diese Beseitigung der Trümmer sollte noch Jahre in Anspruch nehmen. In Trier bis mindestens 1948. Und selbst da waren außerhalb der Innenstadtkerne noch vielfach sowohl öffentliche wie auch private Liegenschaften von Trümmern belastet. Also es war eine herkuläische Aufgabe und
und dazu kamen ja auch noch die vielen obdachlos gewordenen Personen oder halt auch die Flüchtlinge, zum Beispiel aus den Ostgebieten, die aus den damaligen deutschen Ostgebieten. Das heißt, es gab ja auch generell eine große Wohnungsnot, eine große Armut, Hunger gab es ja auch. Also bis alles dann tatsächlich, diese ganzen Prozesse reibungslos funktionierten mit der Nahrungsmittelversorgung. Das hat ja eine Zeit lang gedauert, das waren ja mehrere Jahre dann, ne? Insgesamt.
Unbedingt. Und hier muss man auch immer wieder die lokale Optik zur Geltung bringen. Wir haben ausgesprochene Elendserscheinungen, die zumindest mittelbar mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs zusammenhängen, noch in den 1950er Jahren. Auch in Trier, aber auch anderswo, in Worms beispielsweise, wo es ausgesprochen depravierte Stadtviertel gegeben hat, in denen der infrastrukturelle Aufbau entweder noch nicht Erfolg war oder, wie man teilweise auch sagen muss, immer schon hinterherhinkte. Man muss sich vor Augen führen, dass weite Teile des heutigen Bundeslandes Rheinland-Pfalz historisch ein Armutsproblem hatten. Man denke an den Hunsrück, an Eifel, sogenannte Zonenrand- oder auch Problemgebiete, die immer schon, könnte man sagen, gegenüber den bürgerlichen Zentren im Rückstand waren Und so kam eben halt eines zum anderen. Eine Beschäftigungslosigkeit, Kriegsfolgen, Migration und, wie man vielleicht auch einräumen muss, Vernachlässigung einzelner Stadt- oder auch ländlicher Regionen durch die Politik.
Sie erwähnen gerade die Politik. Wir haben hier nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur eine Besatzung durch Frankreich. Die Franzosen, nehme ich mal an, haben auch dann die Verwaltung wieder in Gang zu bringen versucht, weil alleine konnten sie all diese ganzen Herausforderungen ja nicht stemmen. Sie brauchten ja die Unterstützung der Bevölkerung.
Das ist richtig. Und dieser Verwaltungsaufbau ist auch sehr zügig in Angriff genommen worden. Mit allerdings einer Besonderheit, die das spätere Bundesland Rheinland-Pfalz von Frankreich sehr unterschied. Man hat die Verwaltung im Prinzip von unten nach oben aufgebaut. Man hat also nicht das Bundesland mit einer Zentralverwaltung etabliert, sondern man hat auf der mittleren Ebene zunächst die Regierungsbezirke eingerichtet, die ja bis 1999 existierten. Vor allen Dingen aber große Initiative darin investiert, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken. Man könnte sagen, das folgte einem Muster, das seit dem frühen 19. Jahrhundert verbreitet war, also gewissermaßen die Ertüchtigung der Bürgerschaften im Sinne der Bewerkstelligung ihrer Daseinsprobleme und Erfordernisse. Die Perspektive darauf war in erster Linie historisch eine pragmatische, denn das, was die Bürger selbst taten, das musste man nicht für sie tun. Historisch war damit nicht ursächlich eine Teilhabe an politischen Entscheidungen gemeint. Nun, nach 1945, war das aber durchaus der Fall, da die Franzosen der Auffassung waren, und zwar über alle politischen Lager hinweg, die Redemokratisierung, die Denazifikation damit verbunden, also die Entnazifizierung, müsse auch eine geistige, eine kulturelle sein und sie müsse gewissermaßen aus der Bevölkerung selbst erfolgen und dürfe nicht durch Erziehung von oben gestiftet werden. Und die Vorstellung, dass die Gemeinde den Kern, den Urkern gewissermaßen der Demokratisierung darstelle, war in allem, was die Franzosen getan haben, leitend. Das haben sie aber auch aus sicherheitspolitischen Erwägungen getan, weil sie jeglicher Form der Zentralisierung entgegenwirken wollten. Das war ein gewisser Unterschied im Hinblick auf die Verwaltung, wenn man nun dieses Nachkriegsdeutschland mit Frankreich verglich, denn Frankreich ist seit spätestens dem 19. Jahrhundert ein zentral organisierter Staat. Und sie haben hier an Rhein und Mosel gewissermaßen das umgekehrte Modell etabliert, als das, das sie selbst lange schon verinnerlicht hatten.
Wobei die Franzosen am Anfang zunächst auch keine Wahlen abgehalten haben. Die kamen ja dann später, die Kommunalwahlen und die Wahlen auch zum späteren Landtag des neu gegründeten Landes Rheinland-Pfalz. Sondern zunächst mal haben die ja quasi die Bürgermeister ernannt. Und haben die da nochmal auf das nationalsozialistische, ich sag jetzt mal, Personal zurückgegriffen, oder?
Nein, das haben sie nicht getan. Wenn sie es getan haben, in Einzelfällen, dann in Unkenntnis der biografischen Vorgeschichte der betreffenden Personen. Man hat also seit Sommer 1945, und die Vorbilder, die sind schon in der kurzen amerikanischen Phase zu sehen, auch hier in Trier, man hat eben unbescholtene, gut beleumundete Personen versucht zu identifizieren und ihnen die Aufgabe, die Verantwortung angetragen, nun für das Dringendste zu sorgen, was zu tun war. Das war aus der Sicht der Beteiligten, denke ich, kann man sagen, eine durchaus zwiespältige Verantwortung. Zum einen war es ehrenvoll, mit dieser Aufgabe betraut zu werden. Wenn man sich aber vor Augen führt, dass weite Teile der Bevölkerung, sei es aus historischer Erfahrung oder aus ideologischer Voreingenommenheit oder aus schierer Unkenntnis große Vorbehalte gegenüber den Franzosen hatten, da kann man sich gut vorstellen, dass diese Verantwortungsträger nun auch kritisch oder möglicherweise sogar ablehnend betrachtet wurden. Es gab Fälle, da noch nationalsozialistische Schwärmer verantwortungsträger Träger verfolgt haben. Ein berüchtigter Fall hat sich in Aachen zugetragen, die Ermordung des ersten Aachener Bürgermeisters nach Kriegsende. Das war also eine schwere Hypothek, kann man durchaus sagen. Dann die schiere Aufgabenlast, die diese Personen zu tragen hatten und verbunden damit auch der nicht gering zu schätzende Umstand, dass die eingesetzten Bürgermeister und Landräte bis 1948 nicht besoldet wurden, also ehrenamtlich fungiert haben und entsprechend auch abkömmlich sein mussten. Und dieses Problem ist auch über 1948 hinweg gewissermaßen verschleppt worden, insofern als alle kommunalrechtlichen Bestimmungen vorsahen, dass in den kleineren Gemeinden die Bürgermeister ehrenamtlich und nur durch eine Aufwandsentschädigung versehen mit der Arbeit betraut wurden.
Das ist ein Problem, was wir ja bis heute haben. Das ist
ein großes Problem, das sich immer wieder stellt.
Ja. Einer von denen, die damals eingesetzt wurden als Bürgermeister und damals ja auch das Amt akzeptiert haben, unmittelbar nach Kriegsende, war zum Beispiel ja der erste Landrat des damaligen Altkreises Bitburg, der Josef Niederprüm. Der hatte ja auch eine politische Vorgeschichte, also der kommt ja nicht aus dem Nichts.
Ja, Josef Niederprüm war, wir haben ihn auch in unserer Datenbank, denn er war von 1946 bis 1954 Mitglied des Bitburger Rates und war Bürgermeister auch. Und 1945, wie Sie zu Recht sagen, ist er als Landrat eingesetzt worden. Er war NSDAP-Mitglied, ist aber wegen einer unbedachten oder vielleicht auch bedachten Äußerung, die ihm angelastet wurde, 1939 aus der Partei ausgeschlossen worden. Aus der NSDAP ist auch bestraft worden mit Haft und nach 1945 in dieses Amt eingesetzt worden, möglicherweise deswegen, weil man die Tatsache seines Konfliktes mit der NSDAP gewissermaßen auch als seine Entlastung gewertet hat. Gleichwohl ist er 1946 zu einer Geldstrafe, einer Geldbuße herangezogen worden. Und das ist aber letztendlich für ihn eher eine negative Episode gewesen. Er hat, wie erwähnt, ja dann doch noch eine mehrjährige lokale politische Karriere gehabt und ist später auch Mitglied im Landtag gewesen. Er war Mitglied der Beratenden Landesversammlung, also als solches auch betraut mit der Ausarbeitung der Landesverfassung und eine der prominenteren Persönlichkeiten aus Bitburg und Umgegend.
Sie haben ja in dieser Datenbank ja, ich glaube, 2300 Namen gelistet. Das sind also viele damals sich politisch einbringende Persönlichkeiten gewesen, auch Frauen, da kommen wir später darauf nochmal zurück. Und diese Zahl zeigt ja auch auf, die Franzosen wollten ja auch die politische Teilhabe der Bevölkerung haben, Sie haben es gerade erwähnt. Und 1946 sind ja auch Kommunalwahlen ja auch ausgeschrieben worden, organisiert durch die Franzosen, nehme ich mal an.
Ja, das war am 15.09.1946 war die erste von 5 Kommunalwahlen, die wir im Übrigen in diesem Portal berücksichtigt haben.
Und wer konnte denn damals überhaupt wählen? Oder?
Wir haben auf der einen Seite die wahlberechtigten Personen, von denen man voraussetzte, dass sie Unbescholtene waren in der Zeit des Nationalsozialismus. Inwieweit die damit einhergehende biografische Erfassung tatsächlich in die Tiefe ging, das muss ich dahingestellt sein, ist auch ein kaum erforschtes Thema. Was auffällt, ist, dass bei der ersten Kommunalwahl 1946 ein offenbar doch sehr hoher Bestandteil der theoretisch wahlberechtigten Personen ab 21 Jahren nicht zugelassen wurden. In Trier waren es fast 20%. Die keine Wahlzulassung erhalten haben, sei es, dass man ihre Vergangenheit für problematisch ansah, dass sie bei Entnazifizierungsverfahren problematische oder als problematisch erachtete Aussagen getroffen haben oder dass man ihre institutionelle Mitgliedschaft in nationalsozialistischen Parteien, das musste nicht die NSDAP selbst sein, als Grund angesehen hat, sie nicht zur Wahl zuzulassen.
Aber politische Parteien waren schon zugelassen. Also die Kandidaten sind von Parteien aufgestellt worden oder Gruppierungen die Parteien waren erlaubt.
Das ist richtig. Zunächst einmal noch ein Wort zu den, zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Die sind durchaus geprüft worden. Die französische Prüfpraxis, die Entnazifizierungspraxis hat sich von denen der anderen westlichen Besatzungsmächte insofern unterschieden, als sie weniger schematisch, sondern eher individuell, durch individuelle Befragungen und Ermessensentscheidungen geprägt waren. Also zunächst die Kandidatinnen und Kandidaten für die Ortsbeiräte sind relativ genau geprüft worden. Und nun, um zu Ihrer Frage nach den Parteien zu kommen, die französische Besatzungsmacht hat die Parteien zugelassen, allerdings durchaus begleitet von Vorbehalten. Die Parteigründungen sind lokal erfolgt und die Zusammenschlüsse zu landesweiten Parteien, das Bundesland ist ja erst später gegründet worden, aber zu überörtlichen Parteien war immer genehmigungspflichtig. Man hat also die Parteien, die sich zur Wahl gestellt haben, immer im lokalen Kontext und nicht im Kontext des gesamten Bundeslandes zu sehen. Das ist dann bei den ersten Landtagswahlen natürlich anders. Aber man kann schon an den Gründungsdaten der Parteien sehen, die SPD und die KPD sind Anfang 1946 zugelassen worden. Die CDU ist als landesweite Partei erst 1947 zugelassen worden. Dass die Franzosen jedweder Parteibildung mit offenen Augen begegnet sind, um allen unliebsamen Phänomenen der Zentralisierung einerseits und andererseits auch einer ja theoretisch mindestens möglichen Zusammenschließung von postnationalsozialistischen Kreisen vorzubeugen.
Wenn man sich in dieser Datenbank mal anschaut, wer da alles in diesen Räten vertreten war bei der ersten Wahl 1946 in Bitburg, Wittlich und Trier, da fallen einem bekannte und weniger bekannte Namen auf, zum Beispiel in Trier die Gebrüder Torgau oder die Loni Böhm in Wittlich oder die Frau Gantenberg auch in Trier und der besagte Josef Niederprüm im Stadtrat Bitburg. Was lässt sich denn zu diesen Personen sagen?
Nun, wir haben eine Reihe von Personen, für die die Mitwirkung in den Stadträten am Anfang einer politischen Karriere gestanden hat. Sie haben Mathilde Gantenberg erwähnt, die übrigens eine Lehrerin 1945 Schulleiterin in Trier, die kurzzeitig im Stadtrat tätig war, dann aber aufgerückt ist zu höheren Positionen und über die beratende Landesversammlung, über den Landtag eine Tätigkeit als Staatssekretärin bis in den Bundestag aufgerückt ist. Andere Personen wären zu nennen, wie beispielsweise Matthias Mees aus Wittlich, dort eine sehr prominente Person. Sie haben ihn ja erwähnt, 1949 Mitglied des Bundestages.
Er hat ja auch ein Tagebuch geführt während der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur.
So ist es. Und er ist dadurch auch der Forschung sehr bekannt geworden, auch in jüngeren Publikationen zur frühen Nachkriegszeit ist Matthias Mees tatsächlich ein Protagonist, aber vor allen Dingen auch ein lokal sehr, sehr bekannt gewordener Mann. Wir haben also gewissermaßen die Stadträte als die politische Kinderstube von Personen, die ja politisch dann reüssiert haben in späterer Zeit. Aber aufs Ganze gesehen, Herr Castro, möchte ich schon unterstreichen, dass die absolute Mehrzahl der Personen in ihrem lokalen Rahmen verblieben ist und als solche auch namenlos in gewisser Hinsicht. Ein Stadtarchivar sagte mal wertschätzend, durchaus nicht im negativen Sinne, zu unserem Projekt: Naja, das sind ja Menschen, deren Namen in den Kaffeesatz der Geschichte gefallen sind. Und er meinte damit, dass sich keiner ihrer Betätigung entsinnt und dass es eine doch gute Idee sei, sie zunächst einmal zu identifizieren, sie namhaft zu machen, ihnen im Idealfall auch ein Gesicht zu geben, wobei das zwei Seiten hat. Das eine wäre idealerweise Abbildungen, Fotos ihrer im Netz dann auch anzubieten. aber im übertragenen Sinne, sie zunächst einmal als Individuen zu erfassen, mit ihren Lebensdaten, vielleicht auch mit weiteren Informationen über ihren Lebensweg, ihre Berufstätigkeit, ihre Lebensdaten und sie eben in den konkreten lokalen Zusammenhang der Wahlen und der Ratszugehörigkeit zu setzen.
Ist denn auch bekannt, welche Berufe diese Frauen und Männer ausgeübt haben, als sie sich damals zur Wahl stellten?
Das ist eine sehr, sehr berechtigte, aber leider auch schwierige Frage, die Sie stellen, Herr Castro. Wir haben die Informationen über die Ratsmitglieder in allererster Linie aus den Stadtarchiven erhalten. Wir haben beinahe 30 Archive konsultiert und wir haben aus den Städten bzw. Gemeinden, die wir aufgenommen haben, Informationen aus den jeweiligen Wahlunterlagen zugesandt bekommen, die wir dann verarbeitet und in unsere Datenbanken eingespeist haben. Und hierbei war jeweils die Berufstätigkeit maßgeblich, die in den Wahlvorschlägen eingetragen war. Und nun stellt sich die Frage, nicht nur in der zeitlichen Dauer, wer also 1946 den einen Beruf gehabt haben mag, der hat ihn dann in späterer Zeit möglicherweise nicht mehr gehabt, wie präzise, wie zutreffend ist das eigentlich gewesen? Ich möchte beispielsweise auf die Vokabel der Hausfrau einmal eingehen. Sehr viele, und zwar in den Fällen, da Frauen überhaupt Mitglieder der Stadträte oder der Ortsräte gewesen sind, wurde der Beruf Hausfrau angegeben. Aber was bedeutete das? Wir haben eine Vielzahl von Witwen, von weiblichen Haushaltsvorständen, wie man früher vielleicht gesagt hätte. Das waren Frauen, die ja in ihrem Alltagshandeln die Familie durchgebracht haben und die unterschiedliche Beschäftigungs- und Erwerbsverhältnisse hatten. Aber denen hat man dann ein Etikett gewissermaßen verliehen und hat dann gesagt, das ist eine Hausfrau. Ob das den Realitäten entsprach, das lässt sich nicht abschätzen. Aber auch andere Begriffe, die erklärungsbedürftig sind. Was ist ein Angestellter? Ist das ein kaufmännischer Angestellter? Ist das ein Verwaltungsangestellter? Was ist ein Arbeiter? Was ist ein Handwerker? Welche soziale Positionierung? Das ist ja das, was wir eigentlich für interessant halten. In welcher materiellen und sozialen Lage waren diese Personen? Das kann man von diesen kurzen Angaben in der Regel nicht ableiten. Und da sind wir auch sehr vorsichtig. Zumal, wie ich betonen möchte, unser Hauptanliegen, unser erstes Anliegen war ja zunächst einmal, diese Personen überhaupt zu identifizieren, sie gewissermaßen zu klassifizieren. Das ist immer schwierig bei Menschen, das ist ein zweiter Schritt. Gleichwohl lassen sich einige Tendenzen ableiten, was das Alter, das Geschlecht und auch im weitesten Sinne die soziale Angehörigkeit der Ratsmitglieder anbetrifft.
Und wenn man sich mal diese Listen dann anschaut, dann stellt man ja fest, es sind überwiegend Männer. Sie haben, glaube ich, eine Zahl aufgeführt in der Beschreibung des Portals. 2309 Männer in den verschiedenen kommunalen Räten, Gemeinderäten, aber nur 197 Frauen. Warum eigentlich damals 1946, 48, 52?
Ja, das ist eine Frage, die auf der lokalen und auf der regionalen Ebene hier in Rheinland-Pfalz noch nicht erforscht ist, stellt sich wie immer in der Geschichtswissenschaft die Frage danach, welche Quellen man heranzieht. Man müsste die Menschen persönlich befragen. Die Menschen aus diesem Zeitraum, 1945 bis 1960, leben leider nicht mehr. Insofern muss man also sich in gewisser Hinsicht auf Forschungsergebnisse auf anderen Ebenen, auf der Bundesebene möglicherweise, in einer späteren zeitlichen Phase verlegen und eine gewisse Spekulation auch wagen. Wenn ich also spekuliere, dann gehe ich davon aus, dass die politische Beteiligung von Frauen nach 1945 unter einem gewissen Erfahrungs- oder auch Traditionsdefizit litt. Wir müssen uns vor Augen führen, dass das Frauenwahlrecht sowohl auf der kommunalen Ebene wie auf der Reichs- bzw. der nationalen Ebene erst seit 1918 existierte. Und wenn wir uns anschauen, welche Alterskohorten in den Jahren nach 1945 in der politischen Verantwortung waren, dann sehen wir, dass der Großteil der Menschen noch in der Zeit des Kaiserreichs sozialisiert war. In dieser Zeit hatten Frauen keine politische Betätigungsmöglichkeit. Das muss man sich vor Augen führen. Es ist also die Weimarer Zeit, die diese Erfahrung gestiftet haben mag. Und in manchen Fällen können wir das auch belegen, dass Frauen schon in den Kommunalräten, in den Gemeinderäten in Weimarer Zeit eine Funktion hatten. Vielfach in der Zentrumspartei. Das bildete gewissermaßen so das klassische politische, auch mentale Milieu ab, in dem sich Frauen betätigt haben, aber nicht alleine. Das will ich schon sagen. Aber nach 1945 war das schon eine neue Voraussetzung, in der es auch eine gewisse Courage und auch eine Artikulationsfähigkeit und Bereitschaft erforderte. Wir sind nach 1945, es ist die Zeit der nachfolgenden Bonner Republik, auch eine Zeit, die vielfach überschrieben wird als eine noch sehr patriarchalische, eine sehr paternalistische Zeit, in der der soziale Ort der Frau das Haus, die Küche, die Familie war. Und Frauen, die sich in welcher politischen Funktion auch immer engagiert hatten, mussten sich vielfach ihre Abkömmlichkeit auch erst erstreiten. Möglicherweise fiel es ihnen leichter, das zu tun, wenn sie alleinstehend waren, wenn sie keine Familie hatten. Das war im Falle von Mathilde Gantenberg so. Oder wenn sie keine Männer hatten, wenn sie Witwen waren und insofern ungebunden waren. Insofern also für Frauen eine noch relativ junge, neue Erfahrung.
Das Kommunale Amt ist ja auch bis heute ein Ehrenamt. Das heißt, man muss auch Zeit dafür aufwenden. Sie haben es ja auch gerade erwähnt. Die Nachkriegszeit ist ja auch schon bald geprägt vom Kalten Krieg, der Auseinandersetzung zwischen den beiden Weltmächten USA und Sowjetunion. Und in dem Zusammenhang wird ja dann auch in Deutschland die Kommunistische Partei in den 50er Jahren verboten. Die war aber damals bei den ersten Wahlen präsent, hatte auch Kandidaten, die auch damals zum Beispiel in Trier in den Stadtrat gewählt worden sind.
Die KPD ist 1956 verboten worden, hatte lokal aber in den ersten 10 Jahren nach Kriegsende durchaus eine beachtliche Rolle. Zu nennen wäre in erster Linie die sehr stark durch Arbeitermilieu geprägte Stadt Ludwigshafen, aber auch Worms und selbst im bürgerlich-katholisch-konservativen Trier, wie man sagen muss, hat es namhafte Kommunisten gegeben. Hier ist an die Familie Torgau zu denken. Der Angehörige der älteren Generation war August Torgau, der Mitglied des Trierer Stadtrats war, und seine zwei Söhne Fritz und Wilhelm waren auch politisch aktiv, sind in nationalsozialistischer Zeit inhaftiert und verfolgt gewesen und haben nach 1945 eine durchaus bedeutende Funktion in der Stadt Trier übernommen. Wilhelm Torgau war eine herausragende Person im Zusammenhang der Entnazifizierung. In Trier gehörte also zu denjenigen Personen, denen man französischerseits eben halt Integrität und Leumund zusprach und die ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei als Autoritäten auch genutzt worden sind.
Jahrzehnte später, wir haben, ich glaube, das kann man so sagen, eine gefestigte Demokratie nach dem Start oder nach dem Neustart dieser Epoche. Und Sie haben jetzt halt mit diesem Projekt, mit dem Projekt DEMCO, jetzt also den Versuch gestartet, halt diese Zeit nochmal ins Bewusstsein zu rücken. Wer war denn eigentlich alles beteiligt am Aufbau dieser Datenbank?
Nun, zunächst einmal die redaktionelle Spitze, wenn man davon sprechen darf. Das ist die hiesige Professur für geschichtliche Landeskunde, die also im weitesten Sinne für die Landes- und die Lokalgeschichte sich zuständig fühlt. Und wir waren ein kleiner Kreis von nie mehr als 3 Personen, die sowohl die Daten zusammengetragen haben, als sie dann auch technisch und strukturell verarbeitet in die Datenbanken eingefügt haben. Und ich selbst habe mich darum bemüht, die Vielzahl der Daten in einen zeitgeschichtlichen Zusammenhang zu stellen. Und wenn man sich das Portal einmal anschaut, von der Breite des Angebotes her, dann finden wir auch neben den Personeninformationen, die ja im Kern der Datenbank stehen, eine Reihe von erläuternden Texten und Feldern, die beispielsweise über Wahlrecht, über die Parteien, über die Gewählten, über politische Veränderungen, über die Politik der Besatzungsmacht und auch den größeren zeitgeschichtlichen Kontext informiert.
Sie haben vorhin mal erwähnt, Sie stehen quasi am Anfang der Erforschung dieser Epoche, dieser ersten Nachkriegsjahre. Demko ist jetzt ein Beitrag, zu finden übrigens auf demko.uni-trier.de. Was ist denn darüber hinaus dann noch zu erforschen?
Nun, die Nennung der Namen alleine führt uns natürlich weder in die biografischen Kontexte, die uns in jedem Fall interessieren sollten. In diesem Zusammenhang kann ich nur den Wunsch, die Hoffnung äußern, dass das, was wir ins Netz gestellt haben, ergänzt, vielleicht auch korrigiert wird, angereichert wird durch Informationen, die vielfach Individuen, Abkömmlinge, Familienangehörige haben. Man wird also sehr schnell sehen können, welche Namen sind vertreten. Und wenn man aus einer bestimmten Stadt kommt, aus einer Gemeinde, dann wird man garantiert Namen treffen, die entweder mit der eigenen Familie zusammenhängen oder die vor Ort sehr, sehr bekannt sind. Insofern also eine Konsolidierung, eine Anreicherung der personenbezogenen Informationen. Was auf einer anderen Ebene noch zu tun ist, das ist nicht minder gewaltig, eigentlich die Realgeschichte darzustellen. Der Blick also in die Stadträte. Worüber ist gesprochen worden? Worüber ist gestritten worden? Welchen Themen hat man sich eigentlich zugewandt und welche Themen sind möglicherweise nicht im Gesichtskreis der Akteure gewesen? Wer war überhaupt aktiv beteiligt, wer war passiv? Wie war die Verhältnisbestimmung gegenüber den übergeordneten Instanzen auf mittlerer und höherer Ebene? Ich will sagen, also die real oder die echte Geschichte der kommunalen Repräsentation, die ist noch nicht geschrieben. Und das tangiert durchaus auch den politologischen, vielleicht auch den soziologischen Bereich, den juristischen Bereich. Wir bieten zunächst einmal den Grundstock, nämlich die Personen, die vertreten waren. Jetzt müsste man aber an die kommunalgeschichtlichen Überlieferungen in den Archiven herangehen, an die Ratsprotokolle im Kern. Und das ist ein Kapitel, das bislang über 70 Jahre nach den ersten Wahlen, die wir ins Auge gefasst haben, noch nicht aufgeschlagen worden ist.
Ein spannendes Thema. Herr Laux, vielen Dank für diese Informationen. Und ich bin gespannt, was noch da in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird.
Mehr zu Demko und der Geschichte der Region Trier findet ihr in den Infos unter diesem Podcast und natürlich auf volksfreund.de/porta. Dort findet ihr auch Beiträge zu den aktuellen Wahlen in unserer Region. Fragen und Antworten schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.